Die erste Begegnung ist natürlich viele, viele, viele Jahre, bevor ich nach Deutschland kam. Das war das Jahr im Grunde 1941, nicht? Also bei der Besatzungszeit, als die Deutschen Griechenland besetzten und eine der schlimmsten Besatzungszeiten begann in Europa, in Griechenland, mit einem ungemein furchtbaren Hungersnot und ein großes Elend. Also ich habe das als Kind erlebt. Und das ist auch im Grunde ein großes Glück für mich gewesen, dass wir zu Hause, ein Teil des Hauses konfisziert worden war und wir zu Hause einen Offizier hatten aus Deutschland, der ein ganz normaler Mensch gewesen ist und nicht so ein fürchterlicher Nazi-Typ, sagen wir mal, gewesen ist. Das war ein Glück, denn ich wusste nicht natürlich damals, dass ich in Deutschland leben würde. Und so wusste ich, dass es auch das Gute, also an Menschen in diesem Lande selbst damals gegeben hat. Ich hatte keinen deutschen Hass, ich hatte eine Angst. Obwohl dieser Offizier so nett gewesen ist, die Wirklichkeit war ja eine andere. Man ging, ich will nicht übertreiben, aber das habe ich selbst als Kind erlebt, auf die Straße und auf dem Trottoir liegt ein ohnmächtiges Kind wie ein Gerippe und dann, es klingt wirklich furchtbar eben, das ist eine Bilderbuchszene, der deutsche Stiefel, der dieses Kind wegschiebt. Angst hatte ich. Das war zu Hause selbst natürlich nicht, aber sobald man da rausging, dann war das schon eine Atmosphäre, wo man Angst haben konnte, auch als Kind, weil man es immer wieder sah, nicht? Man sah auch die Karren mit den Leichen, die weggefahren wurden. Und also es war sehr, 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 wie soll ich sagen, widersprüchlich alles. Gut, also das ist wie gesagt, schlechten Zeiten. Ich muss, um nicht den Eindruck zu erwecken, das sind die Probleme, in denen ich lebe, ein Leben lang in Deutschland. Nein, ich habe die Bundesrepublik sehr bewundert und mitverfolgt, wie dieses Land aus dieser schrecklichen Zeit zu einer der glaubwürdigsten Demokratien in Europa geworden ist. Als Mensch bin ich dankbar, dieses mitgemacht zu haben, mitverfolgt zu haben, wie sehr sich anständig dieses Land dann als Bundesrepublik gebaut haben schließlich. Ich glaube nicht, dass es nur ein Wirtschaftswunder gewesen ist. Und insofern ist mir doch ganz angenehm als zweite Heimat. Das Merkwürdige ist, dass mir dieser große Gegensatz von dem mediterranen Athen und der Mentalität dieser Hauptstadt und die Mentalität der Hamburger, wo ich dann gewesen bin, merkwürdigerweise hat mich das nicht so sehr gestört. Vielleicht, weil wir auch mit sehr vielen Ausländern zusammen waren und mit sehr vielen Hamburger, die also, weiß ich nicht, zufällig so offen oder vielleicht intellektuell genug, um kosmopolitisch zu sein, jedenfalls weltoffen gewesen sind, so dass ich gar nicht so sehr unter diese Steifheit der Hamburger gelitten habe, ganz im Gegenteil. Die eine Ebene ist die Natur, die Landschaft, die wunderschön ist, mir aber natürlich als Griechin, die ganz plötzlich da in den Norden gekommen ist, als geruchlos vorgekommen ist. Nachher habe ich auch die Gerüche des Waldes entdeckt in Deutschland, aber damals war es für mich ja so eine geruchlose Welt. Es war eine mir allzu grüne Welt. Zunächst ein bisschen hatte ich mich gefreut und nachher so war es mir einfach viel zu viel. Und dann haben wir einmal, erinnere ich mich ganz am Anfang unserer Ehe mit meinem Mann, Sylt besucht, also diese nördliche Insel. Und für eine Griechin oder auch für einen Italiener oder einen Türken ist eine Insel was anderes natürlich als diese ozeanische Nordlandschaften. Und es ist also doch wohl in Erinnerung der ganzen Familie geblieben, dass ich dann, als ich den Fuß da setze, und es war August, aber wahnsinnig dicke Wolken oder es regnet oder ich weiß nicht, jedenfalls war grau in grau. Dann hatte ich meinen Mann angesehen und ihn gefragt, warum ist das hier besiedelt? Später habe ich diesen Charme natürlich wohl des Nordens entdeckt und geliebt. Aber zunächst war der Schock, es ist so die eine Seite mit der Natur, die sehr langsam ich verstanden und gelernt habe zu lieben oder zu mögen. Das andere war doch wohl das, was man als Sekundärtugenden der Deutschen nennt, oder sie selbst als primär empfinden mögen, also Ordnung, Disziplin und Strenge. Das ist natürlich ein bisschen für eine absolut undisziplinierte Großstadtneurotikerin, wie ich gewesen bin, aus südlichen Land. Das war schon ein bisschen. Also ich weiß noch, wie ich also vor einer roten Ampel stand, nicht, und die nie grün wurde. Und ich dachte, es ist überhaupt kein Auto. Rechts, links, nichts, niemand. Warum soll ich nicht rüber? Und ich ging auch rüber. Gut, also das sind diese Klischees, aber die, glaube ich, kein Klischee ist ohne irgendwie eine Bedeutung, nicht? Ich wusste auch über die Tragik, was die Deutschen natürlich hinterher auch erlebt haben, also mit Bombardements über Dresden, wenn es überhaupt nicht mehr nötig war, und Vertreibung und so weiter. Es kam immer wieder ein bisschen auch bitter hoch, wenn man in ein Gespräch, und zwar immer wieder in ein Gespräch und immer wieder in ein Gespräch hörte, über den Hunger, den sie erlitten hatten, über die Kälte, die sie erlebt hatten. Natürlich, da war man also sprachlos, weil bei uns der erlittene Hunger und die erlittene Kälte zu 100.000 die Leute weggerafft hatte, nicht? Und wenn man das sagte, dann wurde man nicht komisch angesehen, aber wirklich ratlos, weil niemand das hier wusste. Und das war etwas, woran ich sehr gelitten habe, Jahre lang. Dann aber in den 70er Jahren war natürlich etwas anderes, Schlimmeres, was mich dann beschäftigte und kümmerte. Denn wie gesagt, im Großen und Ganzen war ich in diesem Land ja ganz gerne und wir hatten viele Freunde und ich habe sehr viele Deutsche sehr zu schätzen gelernt. Aber alles andere, das Störende, das war nicht mehr so sehr sozusagen primär, weil ich dann nicht mehr nach Griechenland konnte, weil die Militärdiktatur in Griechenland herrschte. Und da wiederum gab es hier Möglichkeiten, die demokratische Kräfte und die freiheitlichen Kräfte zu unterstützen in Zusammenarbeit mit befreundeten Deutschen. Und das war wiederum etwas, was nicht nur ich erlebt habe, sondern ganz Griechenland im Grunde. Die Griechen vergessen auch schnell und man kann nicht sagen, das sagen auch die Deutschen, dass als Deutsche man damit Hass begegnet wird. Ganz im Gegenteil. Etwas ist selbstverständlich von all dem Leid da geblieben, bis eben dann die Diktatur kam und ein deutscher Sender, der beste Auslandssender gewesen ist, der dann nach Griechenland, eben die Deutsche Welle, der dann nach Griechenland einfach die eine freie Stimme vermittelte. Und damit in der Tat sind sehr, sehr viele Menschen versöhnt worden. Ich habe dann bei der Deutschen Welle gearbeitet. Ich hatte also promoviert und wollte auch mich habilitieren. Und dann kam die Militärdiktatur in Griechenland und zur gleichen Zeit zogen wir nach Köln. Und dann sind die Redakteure der Deutschen Welle an mich herangetreten, also die griechischen Redakteure dieser Sendung, dieses Programms, das unter einem deutschen Chef stand. Und da habe ich dann sofort Ja gesagt, also ich wollte da mitarbeiten. Und zunächst als freie Mitarbeiterin, dann als Redakteurin. Und das war eine sehr, sehr wichtige Zeit, die sehr viel eben mit diesem Leben zwischen zwei Stühlen, also Griechenland und Deutschland, zu tun hat, oder mit dem Leben, positiv ausgedrückt, mit zwei Heimatländern. Wir sendeten eben also nach Griechenland und wir hatten Millionen Hörer, die wirklich gehangen haben an das Radio, was auch natürlich gestört wurde und oder nicht gestört wurde, also je nachdem, was wir da so sendeten. Und vor allem, es war also eine schwierige Zeit, weil es gab diplomatische Beziehungen natürlich zwischen Griechenland und der Bundesrepublik und wir konnten also nicht ein Mikrofon hier nehmen und sagen, ihr seid Faschisten, nicht? Das konnte man nicht unbedingt machen, denn dann hätten wir die Sendung nicht mehr. Das heißt, wir hatten also wirklich viel zu tun auch gegenüber den deutschen Vorgesetzten, die ihrerseits so viel taten, wie sie nur konnten. Ich wusste schon, dass also die Sicherheitspolizei bei meinen Eltern gewesen ist, um festzustellen, ob die Eltern sind, diese Anti-Hellenen, wie wir hießen alle, die Anti-Griechen, ob die ist, die also in dem griechischen Programm der Deutschen Welle arbeitete. Und man wusste, dass man dann nicht mehr wieder rausgekommen wäre. Na, es war natürlich eine ganz besonders intensive Zeit, eine sehr wichtige Zeit in meinem Leben. Es war schwierig und es ist eben ein bisschen schizophren, erfüllend zugleich, nicht diese ganz, ganz schlimme Geschichte. Und gut, ich fuhr also dahin, machte also die Sendungen. Wir sprachen selbst, die Redakteure sprachen wie ins Mikrofon, was wunderbar ist natürlich nicht. Also die Sendung zu vollenden, indem man sie selbst wenn man Nachrichten schreibt, nicht? Und hatten einen unglaublichen Response aus Griechenland immer wieder, nicht? Und Briefe und Telefonate und auch nach dem Fall der Diktatur und der Etablierung der Demokratie. Ich weiß noch, ich bin 14 Tage danach nach Griechenland, nach vielen, vielen Jahren zurückgekommen. Das war so bewegend, weil die Leute noch ein bisschen so wie gelähmt waren. Und dennoch erkannten sie meine Stimme. Ich durfte kein Taxi bezahlen. Ich kriegte bei Buchhandlungen Bücher geschenkt. Weil sie erkannten die Stimme und dachten an diesen Zeiten, wo wirklich diese Sender ihnen ein Trost und auch doch wohl Informationsquelle gewesen ist bei dieser Informationslosigkeit oder bei dieser Desinformation, die sie erlitten. Wir alle, also in der Deutschen Welle, haben wir also die Kollegen auch, wir haben es auch unseren deutschen Kollegen und Vorgesetzten auch gesagt, das ist eure Chance, jetzt wirklich etwas wieder gut zu machen. Als ich nach Griechenland zurückkam und ich kam mit dem Schiff über Italien und dann war der Sonnenaufgang nach vielen, vielen Jahren in der Heimat in Korfu, große Schönheit. Und dann ist das erste Moment, wo ich wirklich in all den Jahren geweint habe, weil mir das einfach so vorenthalten worden ist, mir weggenommen worden war, so viele Jahre, war ich so echt sentimental und die Tränen flossen. Wir waren also privat irgendwo mit dem Intendanten, den damaligen Intendanten der Deutschen Welle. Und der sagte, also Frau Kulmers, ich sehe jetzt, also ein Ende könnte doch wohl kommen, aber was machen wir denn dann? Und fügte hinzu, wenn ich nur wusste, dass wir eine historische Aufgabe erfüllen, wir Deutsche. Und da habe ich ihm gesagt, also wissen Sie es nicht, dass Sie jetzt eine bedeutende historische Aufgabe erfüllen? Dann will ich Ihnen diese Geschichte erzählen, die ich jetzt auch erzähle. Mein Vater nämlich in Griechenland hat die Bauern in diesem Dorf, wo die Ferien machten, eingeladen und gesagt, ich fahre jetzt nach Deutschland zu meiner Tochter. Und die haben gesagt, ja, und deine Tochter, und wo lebt denn deine Tochter? Ja, meine Tochter lebt in Köln. Ah, und was macht sie in Köln? Sie ist im Rundfunk, Redakteurin. Ah, haben die also natürlich das Wort Deutsche Welle nicht mehr ausgesprochen. Nur ein Imker ist aufgestanden, ist verschwunden für eine Weile und kam zurück mit einer Dose, ein Kilo Honig. Und sagte, nimm das bitte mit für deine Tochter und ihre Kollegen. Also es war ganz klar, dass er dieser Bauer einfach diesen Honig der Deutschen Welle schenkte. Das habe ich also den Intendanten erzählt und am nächsten Tag brachte ich ihm natürlich auch, weil das da war bei uns zu Hause, diese Dose, nicht mit dem Honig. Das ist so eine der lustigeren Geschichten dieser Zeit. Mein Mann ist in Deutschland geboren. Er ist ein Grieche von einer griechischen Familie in Dresden. Also er ist geboren in Dresden 1914. Und ist groß geworden in diese Griechenkolonie, die in Dresden gewesen ist. Das gab es damals da. Er ist aber von der Bildung her ein Deutscher natürlich, weil er auch eine deutsche Universität absolviert hat und seinen Doktor und sein Doktor Herr Bild dort auch gemacht hat. Sein Vater ist ein Tabakhändler gewesen ist und ich hatte eine Tabakherstellungsfabrik, würde man schon sagen, nicht? Jedenfalls, es war Liebe auf den ersten Blick. Und dann haben auch die Eltern, meine Eltern und meine Verwandten, also die ganze Siebe eben, waren also sehr dagegen. Zumal es auch die zweite Ehe meines Mannes war, nicht? Also ein geschiedener Mann und ein Verwandter und so viel älter, das war so eine Katastrophe. Und dann, wie es so ist, nicht? Also sobald also alles tatsächlich seinen richtigen Gang genommen hat und die Kinder auch noch da waren, dann war nur Glück und es war alles harmonisch und wunderbar. Mein Leben als Frau ist so gelaufen, nämlich mit einer absoluten Selbstständigkeit, was die Arbeit angeht und was auch immer Schöpferisches man macht, dadurch, dass ich diesen Mann geheiratet habe. Das ist der Mann, der das nicht nur also erlaubt, sondern wirklich ermöglicht und gewollt hat und der sich eingesetzt hat, auch bei der Erziehung und der Fürsorge für die Kinder und mir das wirklich möglich machte, ohne dass man sehr viel darüber reden müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dort studiert hätte, dass ich vielleicht doch auch dort gearbeitet hätte, denn die Zeiten langsam haben sich auch dort geändert. Ob dort ein Mann gewesen wäre, wie meine jetzt hier, ja, das wäre wahrscheinlich ein viel größerer Zufall als vielleicht hier. Das könnte sehr gut sein. Ich meine, in Griechenland sind sehr, sehr viele Dinge anders geworden, aber wirklich die letzte Zeit. Ich glaube nicht, dass es so in den 50er, 60er Jahren so weit wäre wie hier. Was habe man als Individuum da irgendwie macht, weiß ich auch nicht. Ob ich mich da aufgelehnt hätte oder ob ich doch ganz glücklich in einem Akademiker gelebt hätte, ohne dass ich arbeite, ich weiß es nicht. Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Ich habe mich natürlich auch nie abgefunden, in der zweiten Heimat so zu leben, als wäre es die erste. Ich habe mich dann nicht abgefunden, weil ich dann doch wohl als erwachsener Mensch gekommen, also sehr, sehr wichtige Jahre also in Griechenland, die Entwicklung geprägt hatten. Das wertet überhaupt nicht objektiv die beiden Länder, sondern ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, also wie viel man diese Heimatverbundenheit hat oder nicht. Ich sehe es von mir aus, wie ich reagiere, oder auch bei meinem Mann, der fast nie in Griechenland gewesen ist und dennoch eine griechische, sagen wir, also griechische oder mediterrane Reaktion hat, nicht? Also was das Essen angeht. Was den Humor angeht, er lacht bei Sachen, wo die Deutschen lachen, manchmal nicht und versteht sofort einen griechischen Witz, was kein Mensch hier verstehen würde. Also es gibt solche Unterschiede, die dann doch bleiben, trotz einer Anpassung, die so weit geht, dass man sich äußern kann, ohne Schwierigkeiten in diese Sprache. Aber man soll sehr vorsichtig sein, denn ich bin gegen jeden Nationalismus. Ich bin aber absolut eine Kultur- und eine Sprachpatriotin vor allem. Ich liebe meine griechische Sprache und ich liebe meine Heimat. Und also diese entsetzliche Debatten, nicht, ob man stolz sein darf oder man nicht. Natürlich, warum soll ich stolz sein? Aber ich gehöre ja dazu, das ist es ja. Also diese Zugehörigkeitsmomente oder Sehnsuchtsmomente, nicht, die kann man einem nicht austreiben, soll man auch nicht austreiben, finde ich. Ich habe also, als ich nach Deutschland kommen wollte, ein Linguaphone mir dann genommen und dann habe ich versucht, ein bisschen was zu lernen, hatte ich ein bisschen wahrscheinlich gelernt, sonst konnte ich überhaupt nichts. Und dann kam ich nach Hamburg und ich konnte auch nichts. Ein Linguaphone ist damals gewesen, in den 50er Jahren, mit Platten. Man lernt also wie jetzt mit Kassetten, damals also mit Platten, eine Fremdsprache. Nicht? Und gut, also ich kam und konnte nichts. Ich hatte keine Bedenken, sofort zu sprechen und falsch zu sprechen. Gott sei Dank, das hat also ziemlich viel geholfen. Und dann war ich an einer Universität, wo ich lernte, ich studierte Romanistik, also Französisch. Und das Ganze belief auf Deutsch natürlich nicht. Also der Unterricht und die Seminare und die Referate. Ich musste also ein Referat schreiben. Und dann hatte ich als Nebenfach Philosophie. Und da musste ich ein Referat schreiben und dann ging ich zu meinem Mann und sagte, also könntest du bitte das ansehen jetzt? Das ist sicherlich voller Fehler und sagte, nein, das werde ich mir nicht ansehen, weil ich dann mit dir diskutieren müsste über den Inhalt und du sollst allein studieren, nicht ich mit dir. Wenn du drittes, viertes Semester bist, dann könnten wir vielleicht uns unterhalten. Und so war es. Und natürlich habe ich also einen Freund gefunden, der das so machte. Und danach das nächste Referat war eine Freundin, die das korrigierte und redigiert und weiß ich was. Und so habe ich mit ganz, ganz großer Mühe während des Studiums anhand der Referate gelernt. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich so ein Gefühl gehabt habe, dass ich also sofort und jetzt in dieser Minute sage, so ab jetzt kann ich das. Diese Sicherheit habe ich auch heute nicht, manchmal beim Dativ und Akkusativ, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich weiß, wann ich die Sprache gemocht habe, angefangen habe zu lieben. Und auch das hat mit der Besetzungszeit zu tun, denn diese Sprache war also ganz fürchterlich, nicht? Und wir nannten sie also so, jetzt kommen die Frachten Fruchtens. Das war akustisch für Deutsch, nicht? Oder sie reden Frachten Fruchten. Nicht? Und das war so etwas mit diesen vielen, ein Ausländer hört diese Laute, diese Sch, was unentweckter ist und so. Und das ist ein Hindernis am Anfang. Der Zugang ist akustisch nicht so leicht, was die Liebe zu einer Sprache angeht. Und dann habe ich weiß es nicht, wie ich dazu gekommen bin, ein Gedicht von Hölderlin auch noch, was besonders schwer ist, gelesen. Und dann mit einmal war es da und ich sagte, das ist eine wunderbare Sprache. Da war ich 24 oder 25, sowas, also kurz vor, bevor meine Kinder dann zur Welt kamen. Es ist eins der Patmos-Gedichte von Höllenich. Das ist, da drin ist dieser Vers, wo die Gefahr wächst, da ist das Rettende auch. Die Annahme der Sprache, sich darin äußern, in diesem Land arbeiten. Auf welche Ebene kann man überhaupt eine Spur hinterlassen in diesem Lande als Ausländer, nicht? Also jede Arbeiter hinterlässt seine Spur, vielleicht ohne es zu wissen. Und jeder Mensch, der etwas vielleicht beschrieben oder getan hat auf einer anderen Ebene des Berufslebens, sicherlich auch. Persönlich würde ich sagen, dass es von dem Moment, wo ich beschlossen habe, eigene Bücher oder eigene Stücke oder eigene Essays oder Sendungen oder Artikel auf Deutsch zu schreiben, mich äußernd über Sachen, die nicht nur Griechenland angehen, sondern eben auch Deutschland angehen. Das heißt, meine Position als jemand, der bewusst griechisch ist, aber zugleich weiß, sein Leben und seine Sprache, in der sich jetzt äußert, die deutsche Sprache ist, das ist, glaube ich, das, was ich diesem Land vielleicht auch als ein gegeben habe oder eine kleine Spur hinterlassen habe, indem ich, wie gesagt, in seine Sprache mich äußere.